Herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell und wir haben Mittwoch, den 8. Oktober 2025. Die neuesten Drohnenmeldungen über europäischen Städten haben die Öffentlichkeit in helle Aufregung versetzt. Doch die Angst vor einer solchen Bedrohung kommt ja vor allem daher, dass wir den Einsatz der unbemannten Fluggeräte bereits im Ukraine-Krieg sehen können. Deswegen sprechen wir heute mit Oberst der Luftwaffe AD Richard Drechsel über die Bedeutung von Drohnen und den aktuellen Stand bei der Bundeswehr. Heute ist die lange Nacht des Impfens. In Apotheken, in Arztpraxen und bei Betriebsärzten soll auch zu später Stunde geimpft werden, und zwar gegen die Grippe und Corona. Über diese als Event inszenierte Aktion spreche ich mit Professor Paul Kullen. Er ist Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Innere Medizin in Münster. Die österreichische SPÖ ist nicht mehr das, was sie einmal war. Das sieht auch der ehemalige Nationalratskandidat für die SPÖ Niederösterreich, David Bilbia, so. Deswegen ist er auch aus der Partei ausgetreten. Er verrät uns, was Österreich braucht und was ihn von seiner Ex-Partei entfremdet hat. Und zur drohenden Chatkontrolle hören Sie den Kommentar des Tages von David Boos. Ich bin Gernot Stanowski. Sie hören Kontrafunk aktueller Mittwoch. Schön, dass Sie dabei sind. Im Ukraine-Krieg haben sowohl die Russen als auch die Ukrainer die Drohne als Kriegsmittel entdeckt. Und zwar schon längst. Es gibt im militärischen Alltag an der Front kaum einen Ort, an dem man nicht ständig damit rechnen muss, von einer Drohne aufgeklärt, angegriffen oder beschossen zu werden. Manchmal sogar aus Versehen von eigenen. Diese neue Art der Kriegsführung eröffnet einerseits neue Möglichkeiten. Menschenleben könnten gespart werden, weil der Mensch eben nur am Ende der Leitung, wo es bedient wird, sitzt. Teilweise fliegen die Drohnen auch schon selbst. Andererseits ist das Interesse an dem Thema so groß geworden, dass man sich auch fragen muss, wird das Thema nicht überbewertet oder vielleicht zu Unrecht gehypt? Und wo steht die Bundeswehr technisch und ausrüstungsmäßig in der ganzen Geschichte? Über das Thema Drohnen spreche ich jetzt mit Richard Drechsel. Er ist Oberst AD der Luftwaffe und er war 11 Jahre Präsident des Bayerischen Soldatenbundes. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie.
Welche Bedeutung hat die Drohne im heutigen Kriegsgeschehen?
Drohnen sind binnen weniger Jahre zum entscheidenden Faktor auf dem Gefechtsfeld geworden. Das kann man unzweifelhaft so sagen. Drohnen sind ein Mittel der Aufklärung, das unbemannt eben lange Stehzeiten hat und lange über bestimmten Flächen und Feldern im Einsatz sein kann. Drohnen sind Relaisstationen, Drohnen bilden Verbindungen aus, die anders kaum aufrechtzuerhalten sind. Drohnen sind eben auch ein Kampfmittel jetzt geworden, insbesondere seit einigen Kriegen der letzten 5 Jahre, beispielsweise in dem Aserbaidschan-Armenien-Krieg vor ein paar Jahren, aber bereits auch im äthiopischen Bürgerkrieg sind Drohnen zum Einsatz gekommen. Drohnen haben gewaltige Vorteile, sie haben extrem lange Stehzeiten. Es ist kein Mensch direkt damit betroffen, beteiligt über dem Gefechtsfeld, in der Hinterhand sehr wohl, im Hinterland. Auf dem Gefechtsfeld sind die heute allgegenwärtig, sowohl als Automaten, die die Truppen versorgen können, wie eben sogar zum Transport von Verletzten und Verwundeten. Die Entwicklung ist sprunghaft und sie schreitet in Riesenschritten voran.
Jetzt lassen Sie uns ein bisschen auf die Bundeswehr einschwenken. Welches Ereignis hat denn Ihre Wahrnehmung bei dem Thema Drohnen verändert?
Ich kann jedenfalls berichten, dass die Bundeswehr bereits seit den 80er Jahren auch die Luftwaffe an Drohnenprojekten gearbeitet hat, die aber sich nicht durchgesetzt haben. Es gab damals das Projekt einer Kleindrohne Antiradar, also mit einer Drohne gegnerische Radarstellungen bekämpfen zu können. Das macht man in der Bundeswehr nun bis heute mit dem Tornado und mit Bomben und Raketen, eben mit bemannten Flugzeugen. Das Stichwort Aufklärung habe ich bereits genannt. Die Hemmnisse, die die Bundeswehr hatte bei der Verwendung bewaffneter Drohnen, haben dazu geführt, dass man sich mit dem Thema über die Aufklärung hinaus eben nicht so recht befasst hat. Diese Hemmnisse aus politischen Gründen, die von der SPD namentlich kamen, die gingen ja bis in die Anfangs 2020er Jahre. Und erst seitdem das im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition stand, dass man sich mit dem Thema befassen wolle, erst seither hat man sich eben mit der Beschaffung von bewaffneten Drohnen befasst. Und seither gibt es nun die Heron TP in der Bundeswehr, die aber bis jetzt noch nicht im Truppenalltag angekommen ist, weil man allein für die entsprechenden Genehmigungen Jahre gebraucht hat, um die zu erlangen und um dem Gerät eben die sogenannte Truppenreife zu bescheinigen.
Truppenreife, wofür, fragt man sich natürlich auch, ne? Denn die Bundeswehr bereitet sich jetzt ja immer mehr wieder auf Landesverteidigung vor, geistig, aber auch das Sondervermögen ist natürlich dafür da, um wieder verteidigungsbereit und verteidigungsfähig zu werden. Aber dennoch, was will man mit welchen Drohnen dann eigentlich anfangen?
Das ist nun in der Untersuchung. Die Bundeswehr hat sich lange schwer getan, aber jetzt ist doch ein Ventil geöffnet worden, insofern als auch Truppenkommandeuren ermöglicht wurde, mit eigenem Geld einfache Drohnen zu beschaffen und Übungen durchzuführen. Das ist der eine Takt. Also die Truppen des Heeres befassen sich mit der Thematik, sie tauschen sich aus, sie sprechen mit Kameraden, die Erfahrung haben. Sie kaufen Geräte, nehmen die mit in die Übungen auf dem Truppenübungsplatz. Ein Austausch innerhalb der NATO findet selbstverständlich statt, also mit Partnern. Was habt ihr für Erfahrungen mit Drohnen? Die Erfahrungen sind bei Franzosen und Briten durchaus weitergehender als eben in der Bundeswehr. Also das heißt, der Prozess, sich damit intensiv zu befassen, der läuft. Gleichzeitig läuft eben der Austausch mit der einschlägigen Industrie, die dort Entwicklungen haben und die heftig unterwegs sind in Teilen und aus Erfahrungen auch in der Ukraine profitieren.
Jetzt ist der Drohneneinsatz wirklich alltäglich an der Front, so wie er bis jetzt eingesetzt wird. Und Sie haben gesagt, jede Drohne kann im Endeffekt zur Sprengfalle oder zur Waffe werden. Und letztendlich muss man seine Soldaten ja auch so, auch im Sinne der Einsatznähe, ausbilden, dass sie allgegenwärtig sind. Jetzt kommen wir aber mal vielleicht zur Kehrseite dieser ganzen Drohnengeschichte. Denn wer sagt denn, dass es dagegen nicht auch irgendwann mal ein Mittel gibt? Also ist die Drohne auch langfristig gesehen etwas, was uns auf dem Gefechtsfeld oder in unserem militärtaktischen Denken begleiten wird?
In der Kriegstechnik, in der Militärtechnik gibt es einen Grundsatz und der lautet, wenn eine Entwicklung stattfindet im Angriffsbereich, dann wird sich eben, um das zu verteidigen, eine analoge Entwicklung auftun, eine entsprechende Entwicklung. Das war noch immer so, das war bei den alten Römern schon so und das ist heute im Bereich Drohnen der Fall. Das ist auch eine große Schwierigkeit. Die Zeiten sind nun mal vorbei, wo man Aussichten auf Erfolg in einem Konflikt, in einer kriegerischen Auseinandersetzung hat, wenn man jetzt seine Depots mit Drohnen vollstopft, wie sie heute Stand der Technik sind. Wer weiß, wie die morgen aussehen, wer weiß, welche Fähigkeiten die morgen haben. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Und die Überlegungen gehen eben dahin, und da sollte man nicht allzu lange damit zögern, die Überlegungen sind unterwegs, nämlich Herstellungskonzepte zu entwickeln für Drohnen, die eben möglichst ein einfaches Grundgerüst haben für diese FPV-Drohnen, diese kleinen Drohnen, die der einzelne Soldat verwenden kann und die dann entsprechend unterschiedlich mit Steuerungen versehen und mit Ausrüstung und Waffen versehen zu können. Das ist die Herausforderung, vor der man steht, aber die ist erkannt und auch da gilt, was ich eben schon sagte, da ist einiges unterwegs. Firmen sind da sehr erfinderisch, weil sie wittern Geschäfte damit.
Viele Militärbeobachter, egal welcher Seite, sagen aktuell, dass die Russen die Initiative haben und im Ukraine-Krieg im Moment im Vorteil sind. Gibt es aber allein durch den Einsatz von Drohnen die Möglichkeit, diesen Krieg noch einmal zu wenden? Also wenn ich mir so Schlagzeilen anschaue, dass zum Beispiel russische Raffinerien durch ukrainische Drohnen auch beschossen wurden, das geht eben nicht nur mit kleinen, sondern eben auch mit großen über die lange Strecke. Also ist durch den Einsatz von Drohnen eine Wende in diesem Krieg noch möglich?
Wir haben Kriege gesehen, die mit Drohnen entschieden worden sind, weil nicht adäquat darauf reagiert wurde. Die Namen habe ich schon genannt, Armenien zum Beispiel. Das kann in jedem Krieg heutzutage drohen. Ich vermute jetzt im Krieg Ukraine gegen Russland beziehungsweise Russland gegen die Ukraine eher nicht. Die Ukrainer waren sehr rasch dabei, mit Drohnen zu arbeiten und sie für viele Fälle einzusetzen und sie zu optimieren und weiter zu verwenden für andere Aufgaben. Die Russen haben einiges nachgeholt, also da ist viel unterwegs. Ja, das, was die Russen derzeit machen mit Hunderten dieser ursprünglich einfachen iranischen Shahed-Drohnen, in der Ukraine, in den Städten verheerend zu wirken und die Energieversorgung weitgehend auszuschalten oder zumindest zu beschädigen, das hat natürlich seine Wirkung, das ist gar keine Frage. Andererseits, die Ukrainer, die wissen sich zu wehren. Sie schicken zunehmend komplexere und größere Dinge nach Russland, die wiederum die Energieerzeugungsmittel bekämpfen, Raffinerien als Beispiel. Also, wie das ausgeht, das weiß momentan keiner. Hellseher bin ich nicht. Es gibt unterschiedliche Stimmen. Die Russen scheinen momentan in der Vorhand zu sein. Aber das hören wir bereits seit 1,5 oder 2 Jahren. Wie das ausgeht, wissen wir nicht. Die ganz große Erfindung, die über Nacht alles platt macht auf der Gegenseite, die sehe ich nicht. Die Ingenieure auf beiden Seiten sind findig offensichtlich und entwickeln die vorhandenen Drohnen Tag für Tag und Woche für Woche weiter.
In diesem Zusammenhang ist vielleicht ein militärtaktisches Thema noch ganz interessant. Nämlich früher hieß es immer, man muss unbedingt die Luftüberlegenheit erringen, um die Initiative auf dem Schlachtfeld zu haben. Ist das mittlerweile auf den Kopf gestellt? Ist das völlig durcheinander gewürfelt worden durch den Einsatz von Drohnen?
Herr Danowski, die Drohne bietet eine andere Form von Lufthoheit. Was wir früher von bewaffneten Kampfflugzeugen her kannten, das geht jetzt eben auf ein anderes Mittel über, das ist die Drohne. Die Drohne, die eben eine andere Form von Luftüberlegenheit, zumindest auf dem Gefechtsfeld, bewirken kann, die hat eben hier ihre dramatischen Folgen für das Kriegsbild, für die Strategie, für die Möglichkeiten, die man auf dem Gefechtsfeld hat, für den Einsatz von Kampfpanzern, für die Frage, wo denn welche Gewässerüberquerungen unter welchem Schutz angesetzt werden können, etc. etc. Also es gibt eine andere Form von Überlegenheit im Vergleich zu früher, aber die Luftüberlegenheit ist hier im unteren Höhenband sehr wohl die Frage.
Es ist ja irgendwo nachvollziehbar, dass man mit einer gewissen Faszination oder einem technischen Interesse auch auf den Einsatz und die theoretischen und praktischen Möglichkeiten dieser neuen Waffe guckt. Aber gibt es Ihrer Meinung nach auch irgendwelche Fehleinschätzungen in Bezug auf die Drohne, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht angesprochen haben und die man auch sonst noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hat?
Es gibt Entwicklungen, die dramatisch sind. Die Drohnenentwicklung hat in solchen Sprüngen stattgefunden, dass man kaum hinterherkommt, zumal nicht dann, wenn man eben keine eigenen Kriegserfahrungen hat und wenn man eben nicht eine eigene Kriegswirtschaft betreiben kann, wie es bei uns eben der Fall ist. Fehleinschätzungen. Die Deutschen müssen ihre Produktzyklen dramatisch verkürzen. Es muss andere Wege geben als das, was wir in den letzten Jahren, in den Friedensjahren gemacht haben, dass wir ein Projekt aufgesetzt haben, zum Beispiel die Eurodrohne vor 6 oder 8 Jahren bereits mit Frankreich und mit Spanien auf die Schiene gesetzt haben. Die ist heute nicht fertig, das soll jetzt bis 2030 dauern. Also vielleicht kann man das durchaus als Fehleinschätzung bezeichnen, dass wir über 8 und 10 und noch mehr Jahre ein Waffensystem entwickeln, das dann im Laufe der Zeit eben aus der Zeit gefallen ist. Die Eurodrohne wird irgendwann mal als Produkt fertig sein, ist riesengroß mit 12 Meter Spannweite, mit Tonnen und Tonnen Abfluggewicht, für bestimmte Zwecke vielleicht auch verwendbar. Aber die Zeiten an diesen großen, komplexen Systemen, die geht eigentlich eher vorbei, sondern was man heute macht, das ist eben eher die kleine, die wendige, die in großen Stückzahlen herstellbare Drohne. Gleiches gilt übrigens für die israelische Heron TP in Stückzahl 6. Jetzt kauft man wohl noch ein paar Stück nach. Damit kann man keinen länger dauernden Konflikt bedienen. Ein Konflikt, die Ukraine zeigt uns auch das, da muss man eben nachschieben können. Und wenn ein paar vom Himmel geholt werden und nichts mehr im Hangar steht, was tut man denn dann? Also Vielleicht ist das eine Fehleinschätzung. Wir müssen hin zu kleinen, wendigen Geräten kommen, die in größerer Stückzahl herstellbar sind. Das wird nicht alles abdecken, weil die Höhenaufklärung, die erfordert andere Mittel- und Trägersysteme als eben in Erdbodennähe. Aber das ist ganz sicherlich ein Trend. Kleiner, schneller, wendiger, möglichst auch billiger.
Ich habe in dem Interview jetzt herausgehört, wie wichtig Drohnen sind, dass es sehr lange dauern kann, bis die Truppe sie hat, dass sich da alles einspielen muss. Aber wenn Sie jetzt ein Resümee ziehen müssten, was die Bundeswehr angeht, was wäre das?
Mein Resümee, soweit ich das übersehe, ist, dass die Bundeswehr erkannt hat, was es geschlagen hat. Die gewaltige Herausforderung, die hat man sehr wohl im Blick und versucht, sich entsprechend danach zu richten. Man ist dabei, die Beschaffungsvorgänge zu verkürzen. Man ist dabei, intensive Gespräche mit der Industrie zu führen und mit denen Schulter an Schulter eben die Entwicklungen zu betreiben, um die es da jetzt geht. Also ich habe da schon die Hoffnung, dass sich da einiges tut. Unsere Industrie arbeitet ja auch für den ukrainischen Bedarfsträger, zurückhaltend ausgedrückt. Die lernt jeden Tag dazu und sie ist bereits mit Produkten unterwegs. Also es tut sich da einiges. Der Verteidigungsminister wie auch der Generalinspekteur haben dort entsprechend die Probleme aufgenommen und sind dabei, Lösungen zu betreiben. Und in der Truppe ist der Punkt auch angenommen. Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass sich da was tut. Ob das immer schnell genug ist, ob man da nicht immer auch noch schneller, besser und mit mehr Geld noch mehr tun kann, das ist immer die Frage, die läuft immer mit. Aber ich bin sehr hoffnungsvoll, wir sind auf dem Weg, der geht in die richtige Richtung.
Sagt Richard Drechsel, Oberst AD der Luftwaffe. Er war 11 Jahre Präsident des Bayerischen Soldatenbundes und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Gerne, herzlichen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Es klingt wie das Mega-Event des Jahres, so als würde man sich vor dem Spiegel schick machen, schminken, einparfümieren, mit Freunden verabreden und als würde man dann gemeinsam lachend eine aufregende Nacht voller unvergesslicher Erlebnisse durchleben. Liebe Hörer, freuen Sie sich auf diese Formulierung und freuen Sie sich auf die lange Nacht des Impfens, so heißt das tatsächlich. Heute findet diese Aktion schon zum 3. Mal statt. In Apotheken, in Arztpraxen und bei Betriebsärzten soll auch zu später Stunde geimpft werden. Geimpft wird gegen Grippe und Corona. Über die Impfaktion spreche ich jetzt mit Professor Paul Kullen. Er ist Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Innere Medizin in Münster. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Danowski.
Zunächst mal, welche Rolle spielt Corona und die Impfung in Ihrem Arbeitsalltag eigentlich noch?
Ja, also ich leite hier ein großes Labor in Münster, wie Sie in der Anmoderation gesagt haben. Wir bekommen Corona-Untersuchungen, aber die sind Teil der normalen respiratorischen viralen Erkrankungen gewesen. Da gibt es immer wieder Untersuchungen, aber die fallen jetzt nicht sozusagen in der Menge besonders auf. Also Corona, das ist ja das, was wir von Anfang an gesagt haben, ist ein grippaler Infekt mittleren Ausmaßes. Ist es weiterhin, ist vielleicht ein bisschen milder geworden im Laufe der Jahre. Und jetzt wird es so gehandhabt, zumindest was die Untersuchungen im Labor angeht, wie andere grippale Infekte auch.
Es wird die lange Nacht des Impfens durchgeführt. Was passiert da und warum führt man das durch?
Also diese Aktion ist vom Bundesverband der Versorgungsapotheker. Das ist die Organisation, die dahinter steckt, BVVA. Die haben eine solche Aktion zum ersten Mal im Sommer 2023 durchgeführt. Und es ist berufspolitisch so, dass die Apotheker ein bisschen unter Druck geraten sind und die versuchen, ihr Geschäftsfeld zu verteidigen, indem sie sich verstehen als Teil der primären Versorgung der Bevölkerung. Also noch vor dem Hausarzt ist sozusagen der Apotheker die Ansprechperson, die man hat, wenn man was hat, wo man vielleicht normalerweise zum Hausarzt gehen würde. Daran ist an sich nichts auszusetzen. Die sind auch dafür ausgebildet. Aber jetzt haben sie für sich das Feld des Impfens entdeckt. Das dürfen sie auch. Und wollen sozusagen eine Aktion auf ihren Berufsstand letztlich aufmerksam machen. Das machen auch dieses Jahr auch Betriebsärzte und andere Ärzte mit. Aber es ist im Grunde genommen eine Aktion der Apotheker. Und hier wollen sie natürlich mit dem Impfen, meinen sie, ein Thema gefunden zu haben, das eine große Resonanz hat in der Bevölkerung und womit sie auch sich aufmerksam machen können. Und dann haben sie, die haben es ja selber gesagt, mit dem langen Nacht des Impfens sich eine solche Aktion ausgedacht, dass die niederschwellig das anbieten wollen. Und das ist gegen Grippe und gegen Covid. Und ich habe mich jetzt die letzten Tage ein bisschen damit befasst. Interessant ist zum Beispiel, die sagen, ja, wer ist empfohlen? Ja, über 60-Jährige. Und dann sagen sie ja bei Covid-Impfungen Menschen ab 12 Jahre. Und da muss man einfach sagen, wenn wir irgendwas gelernt haben in der ganzen Zeit, ist, dass diese Impfung der jungen Menschen, gerade die nicht gerechtfertigt war, mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden war. Man denke nur an die Herzmuskelentzündungen, Herzbeutelentzündungen, die daraus resultiert sind, in einer Gruppe, die abgesehen von ganz, ganz wenigen Fällen überhaupt an Covid nicht erkrankt. Und da hat man das jetzt gewählt und will natürlich das Thema Impfen nochmal hochhalten in der Bevölkerung. Und das ist das, was dahinter steckt.
Würden Sie dann sagen, dass die Apotheken einfach die Gelegenheit am Schopfe gepackt haben, um sich da ein bisschen was dazu zu verdienen, gerade weil sie eben in einer sehr schwierigen Situation sind?
Also die nennen sich Versorgungsapotheker. Ich glaube, die machen Wundversorgung, die sind tätig in der Palliativmedizin teilweise. Das ist an sich nicht schlecht. Aber dass sie sich jetzt das Impfen, ein Thema, was wirklich wir in den letzten Jahren gesehen haben, ein sehr sensibles Thema ist, wo es eine große Diskussion in der Bevölkerung gibt und teilweise auch zumindest unter einigen Medizinern, das jetzt anzupacken und dass gerade dieses Thema und gerade dann auch noch die Covid-Impfung als Aufhänger für ihre letztlich Vermarktungskampagne zu nehmen, halte ich für nicht sehr glücklich.
In der Saison 2024, 2025, ich habe das mal nachgeguckt, ich habe eine Zahl gefunden, da haben sich in Apotheken rund 122.000 Menschen genau bei dieser langen Nacht des Impfens gegen Grippe impfen lassen und 80.000 gegen Covid-19. Würden Sie sagen, das sind viele, also für diese eine Nacht?
Nein. Ich weiß nicht im Kopf, wie viele Apotheken es in Deutschland gibt und vor allen Dingen, wie viel in diesem Berufsverband organisiert sind und wie viel an der langen Nacht des Impfens teilnehmen. Aber das erscheint mir eine nicht sehr hohe Zahl zu sein, verteilt auf ganz Deutschland. Deutschland hat 83 Millionen Einwohner. Das wäre ungefähr 1 von 1.000 Menschen. Wenn man jetzt die Kinder und die ganz Alten weglässt, vielleicht 1 von 500, 1 von 600 Menschen hat sich impfen lassen. Das scheint mir keine so große Zahl, aber die haben jetzt 23 erst angefangen. Ich weiß nicht, wie viel es dieses Jahr sein wird, aber das scheint mir keine so große, hohe Zahl zu sein.
Dann könnte man ja sagen, das stößt bei der Bevölkerung jetzt auch nicht mehr auf allzu große Resonanz. Und seitens des Interesses der Bevölkerung ist diese ganze Geschichte eigentlich vorbei. Was haben Sie da für eine Erfahrung gemacht?
Also ich glaube, dass diese Covid-Geschichte, die ist, Sie haben es in der Anmoderation ein bisschen so angedeutet, die ist gleichzeitig weg und präsent. Also das heißt, einerseits wird nicht mehr artikuliert, aber das ist so wie ein Elefant im Raum, über den man nicht spricht und man geht drumherum und spricht nicht drüber. Aber jeder weiß, dass es hier ein großes Problem gibt, was aufgearbeitet werden müsste. Und die ganze Covid-Problematik hat sich, wenn man rückblickend das betrachtet, sich im Grunde genommen wie ein Brennglas in diese Impffrage am Ende herauskristallisiert. Die gesamte Maßnahmen waren ja eigentlich rückblickend betrachtet, dienten die in erster Linie, um die Leute letztlich in diese Spritze zu treiben. Bei einigen wird das geblockt. Gott sei Dank hatten wir die Impfung, wer weiß, was sonst passiert wäre. Aber in einem großen Teil der Bevölkerung, auch wenn sie es nicht zugeben wollen, hat es zu einer gewissen Unsicherheit geführt. Und diese Unsicherheit hat auch auf andere Impfungen abgefärbt. Und das hat auch natürlich nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Ärzteschaft, zum Beispiel bei mir und bei vielen anderen Kollegen, hat uns die Covid-Geschichte dazu gebracht, uns viel tiefer als bisher mit der gesamten Impffrage als solche zu befassen. Weil es ist ja so, in unserer Ausbildung als Ärzte kommt Impfen nur sowieso als Randthema vor. Da lernt man sozusagen dieses Impfprogramm, wann was angesagt ist, was sagt die STIKO und das war's. Wie jetzt Impfstoffe getestet werden, wie sie hergestellt werden, wie wirksam sie sind, welche Nebenwirkungsprofile sie haben, ob sie tatsächlich in randomisierten Studien untersucht werden, ob ihre Gesamtwirkung ins Auge gefasst wird und so weiter. Das lernen wir alles nicht. Und ich habe bei mir durch diese Covid-Geschichte angetriggert eine große Wissenslücke entdeckt, die ich versuche jetzt aufzufüllen mit anderen Kollegen zusammen. Und das hat auch bei einem Teil der Ärzteschaft zu einer deutlich kritischeren Haltung gegenüber die Impffrage insgesamt geführt.
Weil Sie es selber angesprochen haben, das Thema Aufarbeitung. Ist das jetzt eigentlich durch oder braten wir kritischen Medien und kritischen Ärzte und Wissenschaftler da auch so ein bisschen in eigenem Saft?
Leider würde ich sagen, ja. Also ich glaube, es haben sich im Prinzip, was die Aufarbeitung angeht, zwei Lager herausgebildet. Vielleicht in der Bevölkerung reden wir von 80-20, so eine typische Pareto-Verteilung. Also wir in unseren Kreisen, wir beschäftigen uns immer noch damit. Es laufen immer noch viele Studien, es kommen auch neue Erkenntnisse. Alle, muss ich sagen, eher schlecht. Ja, also bisher ist keine Studie mehr bekannt, die Entwarnung gegeben hätte. Aber in der Mehrheit in der Bevölkerung gibt es und erst recht in der politischen Welt mit Abnahme von zwei Parteien, das ist die Bündnis Sahra Wagenknecht und die Alternative für Deutschland, die sich um Aufklärung bemühen, gibt es kein Interesse daran, diese Fragen ernsthaft aufzuarbeiten. Und es gibt auch Untersuchungen, gut durchgeführte Studien in der Bevölkerung, die zeigen, dass die Mehrheit der Bevölkerung eine Aufarbeitung sich nicht wünscht. Also das muss man einfach konstatieren.
Weil wir das Thema Aufarbeitung und Rückblick auf Corona jetzt angesprochen haben, aus Ihrer Sicht, was müsste denn passieren, damit Aufarbeitung nicht einfach nur ein abstrakter Begriff bleibt, in den jeder seine Version irgendwie hineininterpretieren kann? Was würden Sie denn sagen, was müsste man denn tun? Woran hängt es? Welche Perspektive nehmen Sie durch Ihr Wirken und durch Ihr Wissen ein?
Naja, ich halte diese RKI-Files, die Daten, die letztlich ein Whistleblower veröffentlicht hat, die Protokolle der Besprechungen im Robert-Koch-Institut für absolut zentral. Weil wir, die sozusagen in der Opposition waren, wir haben immer unsere Meinung gesagt und sind für diese Meinung in der Öffentlichkeit sehr stark sanktioniert worden. Und jetzt stellt man fest, dass das Robert-Koch-Institut in ihren internen Besprechungen im Wesentlichen das gesagt hat, was wir gesagt haben, dieselben Erkenntnisse gewonnen hatten wie wir, aber nach außen ist oft das Gegenteil davon transportiert worden vom Robert-Koch-Institut. Und jetzt ist es so, die ganzen Prozesse, die jetzt laufen, der Richter Detmar zum Beispiel, die Soldatenprozesse, die Erzprozesse, die alle laufen, wo es auch Kollegen gibt, die nach wie vor dafür sanktioniert werden. Wenn man in die Gerichte geht, dann sagen die Gerichte, ja, aber damals hat man das so gedacht und beziehen sich dann auf die Aussagen des Robert-Koch-Institutes. Aber wir wissen inzwischen, dass das nicht die Aussage des Robert-Koch-Institutes waren, sondern politische Vorgaben waren, wo das Robert-Koch-Institut sich sozusagen als Sprachrohr hat von der Politik missbrauchen lassen. Hier hat man eine Situation, wo das Institut intern zu Erkenntnissen gekommen ist und nach extern das Gegenteil davon gesagt hat. Und das kann man nicht so durchgehen lassen. Und da muss es mindestens eine radikale Reform des Robert-Koch-Institutes. Ich weiß nicht, ob das überhaupt reformierbar ist. Ich habe manchmal gesagt in Vorträgen, man musste im Prinzip das Institut schließen und woanders neu starten, damit man wirklich mit einem neuen Geist da startet. Also das jetzt nochmal zu sagen, ich glaube, wenn solche Sachen nachweisbar sind, dass man wider besseren Wissens Maßnahmen ergriffen hat, die schädlich waren, wo man gewusst hat, dass sie schädlich sind, dann kann man das nicht einfach so mit einem, oh, machen wir nächstes Mal besser und so weiter. So darf man es nicht dabei belassen. Der Peter Hane sagte immer, ich will Handschellen klicken hören. Das ist natürlich sehr, sehr polemisch gesagt, aber da ist was Wahres dran.
Lassen Sie uns noch ganz kurz über den technischen Stand der sogenannten Corona-Impfung sprechen, denn es sind ein paar Jahre ja ins Land gegangen. Vielleicht hat sich ja technisch auch etwas verbessert. Gibt es irgendeinen Grund, weniger skeptisch zu sein?
Also die kurze Antwort ist nein. Ich will das ein bisschen erläutern. Ich habe geguckt, welche Impfstoffe sie verwenden. Die haben gesagt, ja, wir wollen nicht den modernen Impfstoff, Spikevax wollen wir nicht. Wir wollen den Pfizer-Impfstoff Comirnaty nehmen. Das ist derselbe Mod-RNA. Das ist nicht mal ein richtiger Impfstoff, das ist ein Pro-Impfstoff. Also es bringt den Körper dazu, das Spike-Protein zu produzieren. Das Spike-Protein ist genauso schädlich, wie er immer war, an dem Mechanismus, der ja viele, viele Probleme mit sich bringt. Und ich bin Teil dieser Gruppe von Professoren, die auch fordert, dass diese Mod-RNA-Impfstoffe komplett vom Markt verschwinden, weil die grundsätzlichen Probleme mit der Technologie nicht gelöst sind. Es mag sein, dass man zum Beispiel einige Fragen, zum Beispiel die Kontamination mit Restplasmiden-DNA, das ist ein bisschen technisch, also dass die verunreinigt waren mit DNA aus dem Herstellungsprozess. Es kann sein, dass dieses Problem die Herstellung ein bisschen besser im Griff haben, aber an den grundlegenden Problemen mit den Lipid-Nanopartikel, mit den ganzen Fetten, die sie da verwenden und so weiter, hat sich nichts geändert. Das heißt, es ist nichts besser geworden. Und wenn man guckt, die neuen Varianten von Covid, die sind ja weniger gefährlich. Das hat man gesehen, im Laufe der Zeit sind die Varianten, die gekommen sind. Man versucht, das immer wieder Angst zu schüren. Aber die Wahrheit ist, dass die Varianten insgesamt immer weniger gefährlich, ein bisschen vielleicht ansteckender, aber weniger krankmachend werden. Und selbst bei der ersten Welle damals, 2000, mit der Wuhan-Variante, hatten wir keine Übersterblichkeit. Das heißt, die Notwendigkeit des Impfens hat eher abgenommen als zugenommen. Aber die Gefährlichkeit der Stoffe hat sich im Wesentlichen nicht geändert. Und das wundert mich schon, dass man diese Technologie, die ja, das darf man nicht vergessen, diese Technologie kam aus der Krebsforschung. Diese mRNA-Technologie war ursprünglich gedacht als Krebsbehandlung. Man hat jahrzehntelang daran gearbeitet, hat kein Produkt entwickeln können aufgrund der Toxizität. Und jetzt hat man das gemacht. Und wir sehen hier, auch wenn das negiert wird, also wir haben Nebenwirkungen, die wir bisher in dem Maße nie gesehen haben. Ich habe versucht, das zu analysieren und das mit Experten besprochen. Es ist schwer, die Daten exakt zu analysieren, aber es sieht so aus, dass irgendwo zwischen 1 von 500 und 1 von 1000, der geimpft worden ist, doch an der Impfung gestorben ist und dass ungefähr 2% der Geimpften Nebenwirkungen hatten, die so stark waren, dass ihre Lebenserwartung verkürzt wird. Das sind sehr, sehr starke Nebenwirkungen und das dann für eine Erkrankung, die ja im Laufe der Zeit milder geworden ist und nicht stärker. Die Bundesregierung hat die Impfdose gekauft schon. Die Bundesregierung muss jeden Monat eine bestimmte Menge an Impfdosen von Pfizer abnehmen. Die sind ja bestellt, die werden auch geliefert. Aber dass man die grundsätzlichen Probleme, und das werfe ich den Organisatoren schon vor, dass man jetzt nicht zumindest hier einen Stopp macht und sagt, das habe ich die ganze Zeit gesagt, bis wir das alles aufgeklärt haben, müssen wir ein Moratorium haben für diese Stoffe. Und wir müssen das jetzt gucken, wie die Nebenwirkungen wirklich sind und so weiter, bevor wir weitermachen. Ich habe das ja immer gesagt, das ist so, wenn man auf der Autobahn ist und da kommen dann Geräusche aus dem Motorraum und das rappelt alles, da fährt man an der Seite und guckt unter die Haube, stoppt erstmal, guckt, was ist. Aber was macht man? Man fährt weiter und fährt nicht an die Seite ran. Und das finde ich schon ein großes Problem.
Sagt Professor Paul Kullen, Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Innere Medizin in Münster. Und ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Überblick.
Dankeschön, Herr Danowski, für die Möglichkeit.
Thank you.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. In Österreich kommt die SPÖ nicht wirklich vom Fleck. Bei Umfragen steht man bei 19%. Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler musste sich auch noch ordentlich Häme anhören, weil er sich lässig an der Straßenlaterne lehnend in New York fotografieren ließ. Auf Social Media schimpft man auf die FPÖ, obwohl die ja eigentlich gar nicht in der Regierung sitzt. Und dann wurde der ehemalige Tiroler SPÖ-Landeschef Georg Dornauer aus der Partei ausgeschlossen. Und jetzt hat auch noch der ehemalige Nationalratskandidat David Bilbia die Partei verlassen und das mit einem ziemlichen Knall, denn das, was er seiner alten Partei zu sagen hat, dürfte man dort nicht gerne hören. Über den Zustand der SPÖ und seine Motive aus der SPÖ auszutreten, sprechen wir jetzt mit ihm. Guten Tag, Herr Bilbia.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen und Ihren Zuhörern aus Österreich.
Zunächst mal, warum haben Sie sich eigentlich früher in der SPÖ engagiert? Was hat aus Ihrer Sicht die SPÖ attraktiv gemacht und was hat sie angesprochen?
Naja, die Sozialdemokratische Partei, also die SPÖ, hat mir zugesagt, weil ich dort Mitglied seit dem Jahr 2013 war. Diese haben sich ja für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Pensionistinnen und Pensionisten eingesetzt, für das arbeitende Volk, also eigentlich das, was die Partei ja eigentlich auch ausmacht, ne? Und die habe ich sympathisiert, noch unter dem Bürgermeister Michael Häupl damals. Und da bin ich Mitglied geworden, aus fester Überzeugung. Ja, und dann hat sich das mit der Zeit ergeben, dass die SPÖ in Österreich mich eben aufgestellt hat als Nationalratsabgeordnetenkandidaten 2024 und ich mich dann wirklich engagiert habe.
Und wie hat sich Ihrer Meinung nach das soziale Element aus der SPÖ, das Sie jetzt gerade angesprochen haben, niedergeschlagen? Also was hat man damals noch in der Phase, wo Sie in die SPÖ gegangen sind und dort waren und sich engagiert haben, was hat man da gemacht? Ganz konkret.
Naja, schauen Sie, wenn wir uns das jetzt anschauen, von der heutigen Warte aus, alleine jetzt, dass der Vizekanzler und der SPÖ-Chef Andreas Babler, dass der für Mediencoachings um die 6.000 Euro etc. ausgibt, externe Firmen beschäftigt, diese Freundalwirtschaft hier fortführt, obwohl er in seinem Kabinett Social-Media-Mitarbeiter hat und etc. pp. Ich glaube, die monatlich über 225.000 Euro an Löhne und Gehältern ausmachen und dann zusätzlich sich Medienaufbereitungscoachings dazu bucht, natürlich alles auf Steuergeld, kann ich so nicht vertreten. Ja. Ich meine, das ist fernab von dem, was er vor den Wahlen von sich gegeben hat und ist absolut nicht vereinbar mit dem Grundgedanken der Sozialdemokratie. Dann hat er versprochen, dass die Pensionen erhöht werden. Was war der Fall? Nämlich der Umkehrschluss, die Pensionen wurden gekürzt und dann natürlich die besonders Schutzbedürftigen. Beispielsweise in Wien haben wir das Jahresticket für Personen mit einer Behinderung. Diese wollte er einstellen. Am nächsten Tag haben sie gesagt, nee, wir stellen sie jetzt doch nicht ein. Ein ewiges Hin und Her und die gesamte Reputation überhaupt von der Partei hat er ja wirklich in den Boden gezogen. Die SPÖ ist jetzt das erste Mal, glaube ich, unter 20% in den Umfragenwerten und er als Person sogar bei 14%. Also das ist ein desaströser Zustand derzeit. Mhm.
Also es ist vor allem die Außendarstellung und es ist vor allem die Art und Weise, wie die SPÖ selber bei Funktionären dann in die Kasse greift und es sich gut gehen lässt.
Na, selber wird bedient bis zum geht nicht mehr und bei der Bevölkerung wird gespart. Das sind einfach diese doppelten Schienen, die einfach nicht vereinbar sind mit dem Grundgedanken der Sozialdemokratie. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder die Statutenänderung, die er jetzt vornehmen hat lassen, weil er sich bewusst ist, dass er in der Partei immer mehr auf Konter stößt, bei den Mitgliedern und bei den Funktionären, dass er sich jetzt quasi unabwählbar macht. Ich finde, das ist einfach, das geht nicht.
Sie haben noch 2024 für die SPÖ über den Listenplatz für den Nationalrat kandidiert. Sie haben es angesprochen. Sie wollten sich engagieren. Aber was war denn, abgesehen von der sozialen Komponente, 2024 in Ordnung, was nun eben nicht mehr stimmt? Gibt es da noch andere Begleiterscheinungen, wo Sie sagen, da ist Ihre alte Partei komplett auf dem Holzweg?
Für mich war der Grundgedanke an und für sich natürlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte. Die Familienzuschüsse, dass man Familien unterstützt, denen es hier schlecht geht, dass man Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützt über die Arbeiterkammer. Aber mittlerweile, wie man sieht, geht es ja der Bevölkerung immer schlechter und schlechter. Und es wird en masse Geld ausgegeben für Migrantinnen oder Schutzbedürftige, quasi schutzbedürftige Asylanten. Eigentlich holen wir uns hier die Islamisierung ins Land und keine Schutzbedürftigen. An die wird Länge mal Breite ausbezahlt und bei der Bevölkerung, bei der Einheimischen wird gespart.
Wie haben denn Ihre ehemaligen Parteifreunde, Ihre Genossen auf Ihren Austritt reagiert? Hatten Sie da nochmal Kontakt oder hat man das ignoriert?
Aus der Bezirksorganisation welcher ich ja zugehörig war hier, hat man mich kontaktiert und gefragt, ja, was hast du denn gesagt, was wird denn das und so weiter und was ist der Grund? Die anderen ignorieren es. Es gibt auch ein paar Hate-Kommentare oder Nachrichten, aber das ist mir eigentlich ziemlich wurscht, weil ich weiß, dass das, was ich getan habe, nur der richtige Weg war.
Welche Wähler und Wählerschichten, die die SPÖ bisher gewählt haben, wenden sich denn sonst noch so langsam ab? Denn 19% in den Umfragen aktuell sprechen ja auch eine gewisse Sprache.
Naja, auf alle Fälle würde ich mal anfangen, gerade bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, bei den Kernwählern, dann natürlich auch bei den Pensionisten. Man muss sich vorstellen, dass der Pensionistenverband eine Demonstration angekündigt hat. Ein SPÖ-naher Pensionistenverband hat auch appelliert an den Babler, sich zu treffen. Der Vorschlag wurde ausgeschlagen. Also da war man überhaupt nicht kompromissbereit. Also diese zwei Schichten auf alle Fälle und generell, glaube ich, die Stammwähler wenden sich jetzt langsam auch ab.
Sie selber haben serbische Wurzeln. Was würden Sie sagen, fühlt sich die austroserbische Community bei der SPÖ als Wahlheimat sozusagen noch aufgehoben?
Das ist natürlich auch eine Schicht, eine Wählerschicht. Die serbische Community sind um die 250.000 Menschen in Österreich, welche die SPÖ dazumals ja noch, sagen wir 1970, wie meine Großeltern als Gastarbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien hier eingewandert sind, diese dann unterstützt haben in den Jahren, ne? Bis vor kurzem. Und diese Wählerschicht, also die serbische Community, wird absolut gar nicht von der SPÖ vertreten. Muss ich vorstellen, die haben keinen einzigen serbischen, also ich war der erste Kandidat serbischen Wurzeln bei der Nationalratswahl letztes Jahr auf der Landesliste Niederösterreich, aber auf dem Listenplatz 67. Dann weiß man, dass das einfach fast ein aussichtsloser Platz ist. Ich finde, dass man eine Community, welche hier mit 250.000 Menschen irgendwie nicht so würdigt, wie man es eigentlich würdigen sollte.
Liegt es daran, dass man seitens der SPÖ die vielleicht schon an die Freiheitliche Partei irgendwie abgeschenkt hat, so nach dem Motto, also wir müssen es quasi klaglos akzeptieren, dass das mittlerweile die Partei ist, die von den serbischen Wählern bevorzugt wird?
Könnte sein, unter anderem, ja, dass die einfach kein Kommunikationsrohr haben oder es wird einfach ignoriert, in dem Sinne, wir brauchen die ja nicht. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und die FPÖ macht das gut, die macht das super, die stellt nämlich Kandidaten auf, kümmert sich um die Community, ist eng verbunden damit und mischt sich in andere souveräne Staaten nicht ein. Wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen den Andreas Schieder, den SPÖ-EU-Abgeordneten, der schießt da ja permanent jeden zweiten Tag, wenn man sich seinen Twitter-Account anschaut, gegen den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić, ruft dort quasi zu Neuwahlen auf etc. Serbien ist ein souveräner Staat. Serbien hat das Recht, das ist ein demokratisches Grundrecht, seine Regierung selber zu wählen. Das müsste er eigentlich als EU-Parlamentarier wissen. Und die Werte, die er eigentlich vertritt, kommuniziert er ja ganz anders. Also dann versteht er wieder den Balkan, dann versteht er wieder eigentlich den Grundsatz der Demokratie, der Herr Lieberschieder.
Sie sind jetzt also aus der SPÖ ausgetreten. Glauben Sie, dass das auch das Zeichen für andere unzufriedene Leute in der SPÖ sein könnte? Also Menschen, mit denen man sich vielleicht mal im Privaten ausgetauscht hat, die auch sagen, Mensch, da müsste doch mal was passieren.
Ja, auf alle Fälle. Nur die Leute, wissen Sie, das sind ja langjährige Funktionäre oder in den Gremien etc. Teilweise verdienen die auch gutes Geld, was ich nicht gehabt habe. Das möchte ich direkt vorweg. Ich bin ja Unternehmer und die Politik ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich habe das nie wegen dem Geld getan, habe auch keinen einzigen Euro verdient. Und da hatte, wenn Sie jetzt nehmen zum Beispiel Bezirksgeschäftsführer etc., die verdienen hier um die 3.000 Euro netto im Monat. Und wissen Sie, dann ist das eben deren Hauptberuf. Die leben davon. Und dann spielt man natürlich nicht mit den Gedanken, naja gut, jetzt einfach austreten. Aber ja, der Frust wächst auch bei den Funktionären.
Die SPÖ stellt ganz stolz in den Vordergrund, dass man die Mieten gedeckelt hat und auch eine Preisdeckelung für Lebensmittel ins Auge fasst. Das trägt ganz klar die Handschrift von Andreas Babler, der sicherlich zum Linksaußenflügel der Partei zählt. Und jetzt stagniert die Partei in Umfragen. Der Leidensdruck der Österreicher ist durch die Teuerung, durch die Inflation, Verschuldung auch nicht geringer geworden, ganz im Gegenteil. Von der Richtung hat Babler das mit zu verantworten und kann ihm sein eigener Kurs gefährlich werden, würde ich gern von Ihnen wissen. Weil schließlich will er ja im nächsten Frühjahr auch wieder zum Parteivorsitzenden gewählt werden.
Naja, das, was er möchte oder das, was derzeit passiert, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Welten. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne wissen wollen, wann er das letzte Mal einkaufen war, selber. Auf der zweiten Stelle, ob seine Kinder noch immer auf eine öffentliche Schule gehen oder schon in einer Privatschule eingeschrieben sind. Das sind alles so Sachen, wo ich gesagt habe auch, dass die realitätsfremd sind. Die bewegen sich nicht mehr unterm Volk. Würde ich gerne wissen, ob der, wann er das letzte Mal beim Hofer, beim Biller etc. einkaufen war. Dann wird er die Preise mitkriegen. Kaum ein Österreicher kann sich heute noch einen Einkauf beim Billa leisten zum Beispiel. Das ist eigentlich paradoxal, weil der Billa steht für billig und das ist alles andere als billig. Aber ja, Mietpreisdeckel genauso. Ich meine, wenn Sie sich anschauen, was eine Wohnung kostet in Wien, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, warm zahlen Sie teilweise 1.100 Euro, das kann sich kein Mensch mehr leisten. Und also ich glaube, diese Floskeln, die es von sich gibt, sind fernab von der Realität.
Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, damit es in Österreich wieder aufwärts geht?
Meiner Meinung nach müsste gar nichts passieren, weil die Österreicherinnen und Österreicher haben ja hier eine Partei, eine geradlinige, aufrichtige Partei, gerade mit dem Herbert Kickl an der Spitze. Und ich denke, dass diese bei der nächsten Wahl ihr Vertrauen wieder der FPÖ schenken werden, welche auch wirklich die Interessen des Volkes vertritt.
Und wie geht's mit Ihnen jetzt weiter? Wollen Sie sich weiter politisch engagieren oder wollen Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren? Was machen Sie?
Also ich würde mich liebend gern noch weiter engagieren, näher bei den Menschen, mit einer Herzensangelegenheit und aufrichtig, geradlinig und ehrlich. Da suche ich mir jetzt noch eine Partei aus, aber ich glaube, dass da eh nur eine in Frage kommt.
Sagt der ehemalige Nationalratskandidat für die SPÖ, David Bilbia. Er ist aus der SPÖ ausgetreten und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank Ihnen und Ihren Zuhörern. Alles Gute.
Ist die Europäische Union dieses Mal vielleicht ein bisschen zu weit gegangen? Die mediale Aufregung um die Chatkontrolle könnte darauf hindeuten. Die EU will jetzt doch die anlasslose Überwachung in unseren Kurznachrichten-Chats einführen. Was das in der Praxis bedeutet, wen es trifft und an wem diese Chatkontrolle vorbeigeht, das greift David Boos in seinem Kommentar des Tages auf.
Und täglich grüßt die Chatkontrolle. Wie einst das Murmeltier im entsprechenden Filmklassiker Bill Murray in einer Zeitschleife gefangen hielt, haben es auch die Bürokraten der EU darauf abgesehen, die Chatkontrolle immer und immer wieder aufs Tapet zu bringen, bis jeglicher Widerstand erodiert und das Projekt durchgewunken wird. Unter dem Vorwand des sogenannten Jugendschutzes soll dabei der Durchleuchtung privater Nachrichten Tür und Tor geöffnet werden. Natürlich nur beschränkt und streng nach Vorschrift. Bis natürlich erste Stimmen laut werden, dass man eine solche Technologie auch trefflich zu anderen Zwecken einsetzen kann. Frei nach dem großen Vortrinker des modernen europäischen Projekts, Jean-Claude Juncker, der bereits 1999 in einem Interview mit der Zeit die Brüsseler Methoden ausplauderte. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Genauso möchte man auch im Zuge der Chatkontrolle verfahren. Glücklicherweise haben viele in Europa mittlerweile ihre Lektion gelernt und sorgen dafür, dass es eben sehr wohl großes Geschrei gibt. Das natürlich ist ermüdend, denn an der Faktenlage hat sich nicht wirklich etwas geändert. Ob nun Kinderschützer, Bürgerrechtler oder IT-Experten, sie alle bemängeln seit Jahren, dass die Chatkontrolle nie und nimmer das leisten kann, wozu sie angeblich eingeführt werden soll. Denn Menschenhändler können und werden ohnehin auf andere Kommunikationswege bis tief ins Darknet zurückgreifen. Stattdessen trifft die Chatkontrolle normale Bürger und jene, die man eigentlich vorgibt, schützen zu wollen: Kinder. Ada Herkens, die ehemalige Leiterin von Off Limits, Europas größter Hotline zur Meldung von kinderpornografischem Material, gab bereits vor 2 Jahren zu bedenken, dass Verschlüsselung auch Kinder schützt, da Täter auf der Suche nach Bildern auch direkt Accounts hacken. Doch trotz jahrzehntelanger Expertise hatte sie kein Glück, zur EU durchzudringen. Die ehemalige EU-Kommissarin Johansson ignorierte die Einladung von Gerkens zum Gespräch immer wieder und hofierte stattdessen Lobbygruppen und Tech-Firmen aus Silicon Valley, die das Projekt vorantreiben. Darunter auch Firmen wie Thorn von Schauspieler Ashton Kutcher oder NGOs wie die Children's Investment Fund Foundation und Oak Foundation, die beide im Rahmen der Agora-Affäre rund um Robert Habeck und Patrick Greichen als zentrale Lobbyisten auffielen und fast schon omnipräsent immer da auftauchen, wo politisch Einfluss genommen werden kann. Würde die eingesetzte Technologie wenigstens zuverlässig funktionieren, so ließe sich über deren Nutzen noch debattieren. Doch wie fast alle KI ist auch diese höchst fehleranfällig und weist Fehlerquoten auf, die im Alltag zu millionenfachen Falschmeldungen führen würden. Falschmeldungen, die unbescholtenen Bürgern Besuch von der Polizei einhandeln könnten. Und somit Falschmeldungen, die die ohnehin schon unterbesetzte Exekutive total überlasten würden. Wenig überraschend bezeichnet der Chaos Computer Club die Chatkontrolle als fehleranfälligen Mumpitz. Und der ehemalige Piratenabgeordnete und Bürgerrechtler Patrick Breyer spricht gar von einem Überwachungsregime, wie es nirgendwo sonst in der freien Welt existiert. Nicht einmal Russland und China haben es geschafft, Wanzen in unsere Smartphones einbauen zu lassen, wie es die EU beabsichtigt, so Breyer. Eigentlich eine klare Sache, sollte man also meinen. Seit 2024 ist Deutschland hauptverantwortlich für die bestehende Sperrminorität. Man mag von der Ampelregierung halten, was man will. Die Einführung der Chatkontrolle wurde von ihr unterbunden. Doch unter der Regierung Merz beginnt dieser Konsens knapp vor der Abstimmung am 14. Oktober zu wackeln. Während das SPD-geführte Justizministerium von Stefanie Hubig immerhin noch erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken vorträgt, signalisiert das Innenministerium unter Alexander Dobrindt von der CSU bereits Offenheit für die Chatkontrolle. Der Nachtrag, ohne jemals die Verschlüsselung aufbrechen zu wollen, klingt da wie blanker Hohn. Und das ausgerechnet von jener Partei, deren Chef Markus Söder sich gerne als letzter Hoffnungsträger bürgerlich-christdemokratischer Werte inszeniert. Stattdessen wird die CSU womöglich zum entscheidenden Riss in der Mauer gegen die Einführung der Chatkontrolle. Vor einigen Jahren wurden in Bayern die Fossilien des ersten aufrechtgehenden Menschen entdeckt. Heute, 2025, zeigt die CSU, dass dieser Fortschritt offenbar wieder rückwärts verläuft und zieht es vor, sich zu ducken, statt Haltung zu zeigen.
Das war der Kommentar des Tages von David Boos. Das war Kontrafunk aktuell für diesen Mittwoch, den 8. Oktober 2025. Heute haben wir ja das Thema Drohnen aus militärischer Sicht beleuchtet. Drohnen sind aber allgegenwärtig und zwar auch in unserem zivilen Alltag. Ob beim Hochzeitsfoto oder bei Landschaftsaufnahmen, es macht auch Spaß, mit ihnen herumzuspielen. Und die vielen anderen Aspekte von Drohnen thematisiert Kontrafunk-Kabarettist Ludger heute in Ludgers Welt. Das für Sie als Programmtipp. Ludgers Welt, 20.05 Uhr nach dem Kontrafunk Nachrichten. Ich bin Gernot Danowski. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und mich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken. Machen Sie es gut und bis bald.